Frühjahr 88 war auch die Zeit, als Rucksack in der Weberstraße auftauchte. Rucksack hieß mit bürgerlichem Namen Friedjof Grasködel und kam aus der DDR. Die bösen Onkels bekamen hunderte von Fanbriefen aus allen deutschsprechenden Ländern und viele von ihnen kamen aus dem Osten. Manche Briefe gingen an die Band und manche gingen an die Musiker persönlich. Friedjof Grasködel schrieb häufig an Kevin und in seinen Briefen sagte er, dass er Kevin gerne einmal besuchen würde und einer seiner treuesten Fans in der DDR wäre. Kevin schickte ihm Onkels-T-Shirts, Platten und Autogrammkarten, aber Friedjof bedankte sich nie. Er betonte nur immer wieder, wie gerne er einmal nach Frankfurt kommen würde, um die Band persönlich kennenzulernen. Irgendwann schrieb Kevin, der sich vorstellte, dass Grasködel die DDR sowieso nicht verlassen durfte, an seinen Fan, dass er doch einfach rüberkommen sollte. Frankfurt, Alter, Nordend, Alter, Weberstraße 28. Friedjof Grasködel war schwer beschädigt. Seine Beine waren infolge eines Unfalls amputiert worden und er musste im Rollstuhl sitzen oder auf Prothesen laufen. Als Behinderter stellte er für das Regime der DDR anscheinend keine direkte Gefahr dar und genoss somit das Recht, in den Westen reisen zu dürfen. Mit seinem umgebauten Trabant und Kevins Einladung in der Tasche machte er sich auf den Weg nach Frankfurt am Main. Kevin traute seinen Augen nicht, als Grasködel eines Nachmittags mit seinem merkwürdigen Auto unangemeldet bei ihm in die Einfahrt bog. Trimi war mitsamt seinen 18 Vogelspinnen bei Kevin eingezogen und gemeinsam trugen sie Grasködel hinauf in den zweiten Stock. Anfangs versuchten sie, ihn zu zweit zu tragen, während er im Rollstuhl sitzen blieb, aber das war fast unmöglich. Eine andere Technik, bei der Trimi den Rollstuhl rückwärts die Treppen hochzog und Kevin den behinderten Fan auf dem Rücken nach oben trug, brachte Friedjof Grasködel schnell den Namen Rucksack ein. Die ersten Tage verliefen friedlich und spaßig. Kevin fuhr mit Trimi im Trabant zum Bierholen an die BP-Tankstelle auf der Friedberger und sie ernteten Gelächter, wo immer sie vorbeikamen, während Rucksack sich in der 28 ein paar Pornos reinzog. Sie soffen und zechten mit Rucksack und wenn er einmal auf Koka war, laberte er die ganze Nacht drauf los. Stasi hier und Wandlitz dort, dort der Honecker und der Mielke sowieso. Aber irgendwann fing Rucksack höllisch an zu nerven. Er war ein notorischer Nörgler, der, wenn er sich irgendwo eingezeckt hatte, sofort damit anfing, sich über alles zu beschweren und an allem rumzumeckern. Nichts war ihm gut genug. Alles sollte für ihn geändert werden. Kevin, der, wenn er abends vom Alf kam, noch für Rucksack Süßigkeiten, Chips und Bier an der Tanke kaufte, war bereits dicht an der Stressgrenze. Am ersten Wochenende stellte Kevin ihn seinen Gästen vor und keiner konnte etwas mit ihm anfangen. Beim Saufen hielt er kräftig mit, aber er schien niemals richtig voll zu werden und auch seine Witze waren schlecht. Er stopfte tiefgefrorenes Geflügel mit Plastikfolie in die Mikrowelle und legte sich schlafen und, was das Schlimmste war, er sagte immer das Falsche zur falschen Zeit. Kurz, Rucksack machte sich mit seinem länger dauernden Aufenthalt immer unbeliebter. Kevin wollte ihn loswerden. Er war wie eine Plage und der Behindertenbonus, der ihn während dieser Tage vor einer harten Bestrafung noch bewahrt hatte, schmolz mehr und mehr dahin. Alleine seine nörgelnde Stimme und sein Ostberliner Dialekt konnten Kevin inzwischen auf die Palme bringen. Aber Rucksack wollte nicht gehen. Eines Nachmittags kam Kevin unverhofft nach Hause und erwischte Rucksack dabei, wie er gerade Kevins Videorekorder und einen Stapel Kassetten in seinen Trabant lud. Er hatte sich seine Prothesen angeschnallt und Kevins Abwesenheit dazu genutzt, in aller Ruhe ein paar Dinge die Treppe runterzuschaffen. Das war zu viel. Kevin schnappte sich den kreischenden Grasködel und trug ihn huckepack in den zweiten Stock. Rucksack wimmerte und flehte. Er werde alles erklären und alles zurückgeben und alles wieder gut machen. Als Kevin auch noch den Verlust seines Münzgeldes feststellte, gab er ihm zum Warmwerden erstmal ein paar Ohrfeigen. Noch am Abend war die 28 erneut von Tätowierern und Rockern belagert. Und wie immer lag das Acid auf dem Tisch und genügend Speed und Koks, um einer achtköpfigen kolumbianischen Familie das Jahreseinkommen zu sichern. Drauf, wie die Kobolde, sprangen sie über Möbel und Tische, brüllten in ihre Luftmikros und schoben Rucksack durch die Wohnung. In seinem Rollstuhl, sich drehend, hoch über der Weberstraße, hoch über dem Nordend, erlebte der arme Mann trippende Stunden im kreischenden Strudel der Überdosis. Plötzlich fiel es ihnen wieder ein. Rucksack war ein Arsch, er hatte sie beklaut und, bevor er noch etwas zu seiner Verteidigung sagen konnte, schoben sie ihn ins Bad und ließen ihn unter dem heißen Strahl von Kevins Dusche sitzen. Der Spaß hatte jetzt ein Ende und wenn es in der 28 nicht mehr lustig war, wurde es meistens todernst. Rucksack trippte hart und wusste auch schon bald nicht mehr, wo er war. Im Inneren eines Planeten, im Folterkeller einer verlassenen Rockerfestung, ganz egal wo, es gefiel ihm nicht. Mit Horror in den Augen rollte er durch die 28, dicht an der Schwelle zur Auflösung. Irgendwann fand sich Rucksack auf der Straße wieder. Kevin und seine Freunde hatten ihn mitsamt dem Rollstuhl in seinen umgebauten Trabi gestopft und ihm gesagt, er solle sich endlich verpissen, bevor sie ihm wirklich etwas antun würden. Jetzt und hier sei seine letzte Chance, lebendig zu entkommen. Ein Auto wurde, wenn jemand auf Acid war, unweigerlich zu einer außerirdischen, nicht beherrschbaren Maschine mit Knöpfen und Pedalen, die für Gott weiß was gut waren. Rucksack knatterte durch die Weberstraße und schrabbelte quietschend an den parkenden Autos entlang. Was in Wirklichkeit verchromte BMW-Zierleisten waren, wurden für Rucksack zu silbernen Luftschlangen, die seine triumphale Flucht aus der Hölle zu würdigen schienen. Orangene Plastiksplitter, in denen sich das Licht tausendfach brach, sprangen zu Boden und nach einem hoffnungslosen Fluchtversuch, der sich ins Unendliche streckte, kam die Polizei und nahm den desolaten Grasködel in Gewahrsam. Rucksack saß, drauf bis an sein Zäpfchen, in einer Zelle und gab stundenlang wirres Zeug von sich. Biblische Kreuzigungsszenarien und teuflische Allegorien. Die Beamten, die mit seiner Aussage überhaupt nichts anfangen konnten, waren ratlos und schickten ihn nach Feststellung seiner Personalien wieder nach Hause. Stefan P. und Gonzo, die während der letzten 3 Wochen nicht mehr in der 28 gewesen waren, hörten erst jetzt von der Geschichte mit dem Fan aus der DDR. Stefan war außer sich vor Wut. Einen Behinderten quälen, das war ja wohl das Allerletzte. Unter heißes Wasser hatten sie ihn gestellt und einer von Kevins Tattoo-Kollegen, der eine fiese Ratte sein konnte, hatte ihn unentwegt mit Nadeln gepikst. Und das alles, während der arme Mann voll auf Acid und Koks und Speed durchdrehte. Stefan wollte Kevin und die anderen zur Rede stellen und sich bei Rucksack in ihrem Namen entschuldigen. Rucksack wurde schnell gefunden und Stefan bot ihm an, zu ihm und Pia in die Einzimmerwohnung auf dem Reuterweg zu kommen. In der 28 zeigte man indes keine Reue. Kevin und Trimi warnten Stefan. Ein mieser kleiner Ficker sei er gewesen. Hätte sich scheiße aufgeführt und sie beklaut. Gelogen hätte er. Und die T-Shirts, die Kevin ihm geschickt hatte, die hätte er laut eigenen Angaben für teures Geld an seine Freunde in der DDR weiterverkauft. Überhaupt sollte Rucksack nur froh sein, dass sie ihm nicht, als er auf LSD war, ein Aquarium auf den Bauch oder ein Bügeleisen auf die Stirn tätowiert hätten. Das war jetzt alles egal. Stefan fühlte sich, als müsste er etwas gut machen. Rucksack zog bei Stefan und Pia ein und es dauerte keine 24 Stunden, bis Stefan die Nase voll hatte. Pia hatte bereits die 3. Mahlzeit gekocht, die ihm nicht schmeckte, weil es in der DDR angeblich bessere Zutaten gäbe und Pia ja wohl auch nicht gerade die fähigste Köchin wäre. Tagliatelle mit Champignon-Cremesoße waren nicht gut genug und Pias grüner Salat mit Avocado und Shrimps schmeckte ihm auch nicht. Jetzt wusste Stefan auch, was von ihm zu halten war. Rucksack war die personifizierte Nörgelei, der rollende Upturn und er musste so schnell wie möglich raus aus der engen Wohnung. Danach versuchte P. sein Glück. P. mit seiner sozialen Ader war bekanntlich ein Mann der schwer zu nervenden Sorte. Meistens gut gelaunt, immer seelisch stabil und niemals wirklich ausschweifend, lud P. den meckernden Grasködel zu sich in die Wohnung auf der Friedberger Landstraße ein, wo P. inzwischen mit seiner Freundin Bettina lebte. P. war hochmotiviert. Als Zivildienstleistender war er zwar nichts anderes als ein Röntgenbildarchivar und unerfahren im Umgang mit Rollstuhlfahrern, aber dennoch wollte er sich um Rucksack kümmern. P. hatte schon am ersten Nachmittag, während er Rucksack durch die Innenstadt schob und ihn zu sich nach Hause bringen wollte, genug von ihm. Sie waren auf dem Weg ins Nordend, als Rucksack sich über die Mängel des westdeutschen Verkehrsnetzes ausließ und über die Architektur, die nicht rollstuhlgerecht genug angelegt war. Danach zog er über die Art und Weise her, in der man in Westdeutschland mit Behinderten umging. Aber Westdeutschland wäre ja sowieso scheiße, sagte er. Nicht so scheiße wie England und Frankreich, aber definitiv beschissener als die DDR. Und überhaupt. Bei Sport Pröstler an der Hauptwache, dort wo es in die B-Ebene hinunterging, ließ P. ihn an der Ampel stehen.